Ich würde euch gerne mit hineinnehmen heute in den Abschluss des Johannesevangeliums. Wir haben ja eine Predigtreihe durchs Johannesevangelium gemacht und wir sind angekommen am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 21, dass diese Begegnung, die Jesus am See Genezareth noch einmal hat mit den Jüngern, wo er dann auch einmal in diesem letzten Wunder sich ihnen zeigt, dieses Wunder des Fischzugs, und dann mit dem Petrus auch nochmal ins persönliche Gespräch geht. Na, wir erinnern uns an diese dreimalige Verleugnung des Herrn Jesus durch den Petrus und gleichzeitig hier jetzt nun die dreimalige Frage Jesu an den Petrus, ob er ihn liebt, und die entsprechende Antwort des Petrus, in der er letztlich bekennt, oder wenn wir es wörtlich aus dem Griechischen übersetzen, dann fragt Jesus nach Liebe, nach Agape, und Petrus antwortet nur noch mit der Freundesliebe: Ich hab dich lieb. Na, manche Übersetzungen spiegeln das dann auch wirklich so wider. Das heißt, Petrus gibt zu, dass er Jesus nicht lieben kann. Und das ist interessant. Na, der hat ja noch ein paar Wochen vorher, ein paar Tage vorher, denkt man, wenn wir zurückgehen, in die Nacht, als Jesus verraten wurde, da hat Petrus noch angekündigt: Wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Das ist Liebe. Und dann hat er versagt. Und jetzt hat er erkannt: Ich bin von mir aus gar nicht fähig, Jesus zu lieben. Aber genau diesen Petrus setzt Jesus jetzt ein, seine Schafe zu weiden, sich um seine Herde zu kümmern. Seht ihr, das ist so herrlich, weil wir dabei wieder etwas Wunderbares erleben. Oder Menschen, die vom Kreuz her leben. Menschen, die um ihr eigenes Versagen, ihre eigene Schwachheit, ihre eigene Not wissen. Das sind Menschen, die brauchbar geworden sind für Jesus. Seht ihr, und diese Veränderung, die im Petrus vor sich gegangen ist, die darf auch ein Stück weit heute Morgen Teil der Predigt sein, wobei unser Schwerpunkt auf dem ersten Abschnitt dieses 21. Kapitels liegt. Wir wollen einmal lesen, Kapitel 21, und wir lesen die Verse 1 bis 14. Da heißt es: Danach offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer angelegt und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt von den Fischen her, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Dass sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt ihnen und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Herr Jesus, und jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort und bitten dich, dass du zu uns sprichst und dass über allem uns du groß wirst und wir dich und dein Wort lieb gewinnen. Amen. Das ist eine wunderbare Geschichte hier zum Abschluss. Wenn wir nochmal kurz zusammenfassen, dann erinnern wir uns, am Anfang des Johannesevangeliums haben wir was war das erste Wunder, das Jesus getan hat? Das war Wasser zu Wein in Kana. Wir erinnern uns vielleicht daran auch zurück. Und es ist ganz interessant, dass der Beginn der Wunderserie im Johannesevangelium in Kana liegt und das Ende auch wieder in Galiläa. Kana in Galiläa und somit auch das Ende wieder hier in Galiläa. Das hat einen Grund, da kommen wir gleich noch drauf. Wir sehen auch noch etwas. Wir haben, wenn wir uns zurückerinnern, gesehen, dass es eine wunderbare Zusammenhang zwischen den Wundern im Johannesevangelium und dieser Zahl 153 am Ende gibt. Auch da werden wir heute nochmal drauf kommen. Und wir erinnern uns daran, als Jesus dieses erste Wunder getan hat, wie viele Wunder folgten noch oder wie viele Wunder sind es insgesamt im Johannesevangelium? Wie viele Wunder finden wir im Johannesevangelium? Nein. Wie viel Wunder berichtet uns das Johannesevangelium? Wie viele Zeichen? Und dann müssen wir sie aufzählen. Na, also, das Erste. Wasser zu Wein. Was war das Zweite? Bitte? Nein, es war noch nicht der Blinde. Nicht der Knecht, sondern der Sohn des königlichen Beamten, oder? Ganz genau. Das Dritte? Kriegen wir es noch hin? War noch nicht Bethesda. Oder? Halt, hab ich jetzt falsch im Kopf. Also das Erste war Kana, das Zweite, also das Wasser zu Wein, das Zweite war der königliche Beamte und sein Sohn, oder? Das Dritte war der Teich Bethesda, das Vierte, Speisung der 5000, das Fünfte. Jetzt haben wir eins ausgelassen, oder? Jetzt bin ich selber auf einmal unsicher, aber es sind 9 insgesamt. Ne? Wir müssen auf 9 kommen. Ne, das passt schon. Bitte? Der Fischzug ist das 9. Bitte? Jesus geht auf dem See. Richtig, aber das ist genau richtig. Jesus geht auf dem See, oder? Das ist das 5. gewesen. Das 6. ist der Blindgeborene. Das 7. die Heilung des Lazarus. Das 8. war seine eigene Auferstehung, die er angekündigt hat als das größte aller Zeichen. Und damit ist das 9. große Zeichen der Fischzug. Ja, wenn wir uns daran erinnern, wir haben das schon mal durchgekaut, das sind die 9 Zeichen, die Jesus im Johannesevangelium gibt. Und dann interessanterweise 17 Mal im Johannesevangelium, so oft wie in keinem anderen Buch der Bibel oder des Neuen Testamentes, das Wort für Zeichen, oder? Was ist 9 mal 17? 153. Ja, da sehen wir schon einen interessanten Zusammenhang zwischen diesen 9 Wundern, die der Herr Jesus uns im Johannesevangelium vor Augen stellt, und den 17-maligen Verwendung dieses Zeichens für Wunder. Wir sehen, dass der Johannes ja auch aus einem ganz bestimmten Grund heraus diese Zeichen ausgewählt hatte, oder? Er sagt, die habe ich ganz bewusst ausgewählt, damit ihr, Kapitel 20, Vers 31, glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr glaubend lebend habt in seinem Namen. Oder darum geht's. Dass die Menschen begreifen, dass sie glauben, dass Jesus der Christus ist. Und Glauben in der Bibel bedeutet nicht, ja, was bedeutet Glaube in unserer Gesellschaft? Was beinhaltet Glaube in unserer Gesellschaft? Dass ich es nicht genau weiß, oder? Das griechische Wort für Glauben bedeutet eben nicht, dass ich es nicht genau weiß. Im Hebräerbrief schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 11, oder? Was der Glaube ist, nämlich ein Überzeugtsein von Tatsachen, die wir nicht sieht, oder? Glaube steht auf einem festen Grund, und die Wurzel des griechischen Wortes, das für Glauben verwendet wird, peito, die bedeutet so viel wie überzeugt sein. Das heißt, Glaube hat es mit Überzeugtsein zu tun. Das ist ein Grund, auf den ich mich 100% verlassen kann. Und Jesus gebrauchte diese Wunder, ne, um den Menschen zu zeigen, dass sie sich auf ihn und sein Wort verlassen können. Und genau das will er uns auch heute noch zeigen anhand der Wunder, die hier aufgeschrieben sind. Und so geht's hinein in dieses letzte Wunder. Ein letztes Mal, dass Jesus auch seinen Jüngern und uns zeigen will, dass auf ihn und sein Wort verlass ist, dass er der Sohn Gottes ist. Ein letztes Mal, dass er sich ihnen offenbart. Na, wir lesen hier Kapitel 21, Vers 1. Danach offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, und dann heißt es ganz zum Abschluss im 14. Vers, dies ist aber schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Darum geht es also noch ein letztes Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigt als der Herr, als der, der er ist, der Christus Gottes. Nun ist es interessant, wie beginnt denn dieses Wunder, das wir hier erleben, dieser Fischzug? Was ist das Erste, was uns die Bibel zeigt, wenn wir in den Text hineinschauen? Kapitel 21, Vers 1. Was sehen wir als Erstes? Was ist das Erste, was euch auffällt, wenn ihr den Text lest? Dass die am See sind. Also die sind am See, sehr gut, aber da ist noch was davor. Jawohl, sehr gut, Jesus offenbart sich, aber da ist noch was davor. Nach diesem. Verstehen wir, da steht ein danach, ein nach diesem, oder? Das heißt, hier wird ganz bewusst etwas geschaffen. Was schafft? Bitte?
Eine Verbindung zu dem, was vorher war.
Jawohl, eine Verbindung zu dem, was vorher war. Was war denn vorher? Die Auferstehung, was dann? Was erleben wir nach der Auferstehung? Jawohl, da erleben wir zweimal eine Begegnung Jesu mit seinen Jüngern, oder? Einmal ist es, das ist die zweite, die Begegnung, wo dann auch der Thomas anwesend ist, oder? Und Jesus dem Thomas in seinen Zweifeln begegnet, sich dieser Zweifel der Kämpfe des Thomas annimmt, um seinen Glauben zu stärken. Und das andere Mal, nämlich das erste Mal, begegnet er seinen Jüngern am Auferstehungstag, oder? Was hatten die Jünger getan? Die hatten sich eingesperrt. Da war eine große Verunsicherung, eine große Angst da. Was wird jetzt kommen? Was wird mit uns geschehen? Und in diese Verunsicherung hinein kommt Jesus in diesen Raum, in dem die Jünger sich aufhalten. Und als sie ihn sehen, da heißt es, da wurden sie froh. Da haben sie sich gefreut und wir dürfen begreifen, oder? Das ist die Quelle echter Freude, dass ich den auferstandenen Christus sehen darf. Das ist, verstehen wir, das ist eine Freude, die mir niemand nehmen kann, wenn ich Jesus sehen darf als den Auferstandenen. Verstehen wir, das sind die Emmaus-Jünger. Die sind auf dem Weg nach Emmaus, die sind völlig vernichtet, die sind völlig durcheinander über dem, was geschehen ist und die sind schwer enttäuscht. Jesus gesellt sich zu ihnen, aber sie begreifen gar nicht, dass Jesus da ist. Und dann reden sie mit ihm, Lukas 24, oder? Diese Geschichte. Und dann reden sie mit Jesus. Und dann sagen sie, wir dachten, er wäre der, der Israel erlösen würde. Und die lassen ihre ganze Verzweiflung und Enttäuschung über das, dass Jesus so anders war, dass es so anders gekommen ist, als sie es sich gedacht hatten, raus, oder? Jesus ist da, aber ändert es was bei ihnen? Nein. Dann erklärt ihnen Jesus aus der Schrift heraus all das, was die Propheten über ihn vorausgesagt haben, oder? Ändert das irgendwas bei den Jüngern, die dann nach Emmaus gehen? Nein. Es ändert nichts. Sie bleiben in der gleichen Verzweiflung, die hören die beste Predigt, die jemals jemand gehört hat. Und sie bleiben in der gleichen Verzweiflung stecken wie davor auch. Und dann setzen sie sich zum Abendmahl und Jesus bricht das Brot und in dem Moment geht ihnen das Licht auf. Ich habe mir oft überlegt, woran das wohl lag, oder? Jesus bricht das Brot und was wird sichtbar? Die Nägelmale an der Hand. Und auf einmal begreifen sie, das ist Jesus, Jesus ist auferstanden. Verändert das was? Ja, jetzt sind sie anders. Ja, da springen sie auf. Jesus ist verschwunden im selben Augenblick. Aber diese Jünger springen auf und sie rennen zurück durch die Nacht nach Jerusalem, weil sie den anderen Jüngern erzählen wollten, Jesus lebt. Seht ihr? Und das ist genau das, was unser Leben wirklich verändert, wenn wir den Auferstandenen vor Augen haben. Paulus schreibt im Timotheus, im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 8, halte Jesus Christus im Gedächtnis als den Auferstandenen. Und dann gilt es auch für uns, dass wir Jesus im Gedächtnis halten als den Auferstandenen. Seht ihr, es ist schon ein paar Jahre her, als wir noch in Geisenried lebten. Ne? Da hatten wir so einen Stadel am Haus. Und an diesem Stadel hing ein großes Kreuz mit einem Korpus dran. Und mein Nachbar, der hat da sehr viel Wert drauf gelegt, auf dieses Kreuz und den Korpus. Der hat es dann irgendwann restaurieren lassen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm helfen kann, den Korpus wieder hinzuhängen. Und ich sage, ja, ich helfe ihm schon. Und dann standen wir da auf der Leiter an dem Kreuz und haben diesen Korpus wieder hingehängt. Und ich habe gesagt, das ist schon komisch, oder? Wir hängen ihn wieder hin und eigentlich ist er auferstanden und lebt. Hat er nichts mehr gesagt. Na, verstehen wir, das ist es, was unser Leben verändert, dass wir den Auferstandenen sehen. Und so macht das Jesus und offenbart sich seinen Jüngern mehrmals, dass sie begreifen, er lebt. Und dass auch wir begreifen, Jesus lebt. Und dass wir in unserem Leben mit ihm, dem Auferstandenen, rechnen. Seht ihr, nachdem er sich nun zweimal offenbart hat, bei diesen zweimal, da hat er etwas ganz Interessantes noch getan. Er hat den Jüngern nämlich einen Auftrag gegeben, nämlich welchen? Schon beim ersten Mal im Johannesevangelium. Da sagt er ihnen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ha, Alvin, da hat sich der Petrus gefreut und hat gedacht, endlich darf ich mal was von der Welt sehen.
Wenn du dir den Berg anschaust, was der Jesus gemacht hat, toller Weg.
Toller Weg, ja? Ganz genau. Verstehen wir das? Da gibt Jesus ihnen einen Auftrag. Und jetzt müssen wir das ist das, was vorher geschehen ist. Jesus ruft seine Jünger hinauszugehen in die Welt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und jetzt kann man sich vorstellen, was das für die Jünger bedeutet hat. Ja, wie soll das gehen? Wie sollen wir das machen? Die Angst, was wird da auf uns zukommen, oder? Verstehen wir, da waren ja so viele Dinge, die im Ungewissen plötzlich waren. Das ist ein Riesenauftrag, den Gott ihnen da gibt. Und sie wissen doch gar nicht, wie sollen wir das überhaupt anstellen. Das ist die Geschichte, die dem vorausgeht, wenn hier danach steht. Da ist auf der einen Seite Jesus als Auferstandener ihnen offenbart, auf der anderen Seite haben sie diesen gewaltigen Auftrag bekommen, hinauszugehen in die Welt, den auch wir bekommen haben. Und so wie die Jünger damals stehen, wir vielleicht manchmal ganz genauso vor der Frage, ja, wie sollen wir das überhaupt anstellen? Wie soll es gehen? Dass da Frucht am Ende hervorkommt. Seht ihr? Und da nimmt Jesus die Jünger mit in ein Stück christliche Erlebnispädagogik. Ne? Christuszentrierte Erlebnispädagogik. Da nimmt er sie mit hinein. Ne? Und zeigt ihnen, wie es gehen kann. Nun, er hat seine Jünger ja nach Galiläa geschickt. Er hat sie ja gebeten, dorthin zu kommen. Sie sind nun dort. Es ist ganz interessant, in diesem Abschnitt sind natürlich gar nicht alle Jünger da, sondern nur wie viele der Jünger. Wie viele der Jünger sind hier dabei? Wie viele zählen wir? Vier? Ich zähle mehr. Sieben. Das sind sieben Jünger. Ne? Das heißt, an dem Berg, wo sie sich treffen in Galiläa, da sind dann alle Jünger dabei. Das sehen wir ja auch an anderer Stelle im Matthäusevangelium. Das heißt, das war abseits dieser Begegnung, kam es nun zu dieser Begegnung am See von Tiberias. Die Jünger waren also in Galiläa. Sieben Jünger sind dort in dieser Begegnung am See von Tiberias nun mit eingebunden. Ist übrigens auch interessant, warum sieben? Das ist die Vollkommenheit in der Bibel, aber es hat noch einen zweiten, vielleicht interessanten Gedanken. In welchem, zu welcher Zeit, welches Reiches lebten denn die Jünger? Welches Reich regierte? Das Römische Reich. Und im Römischen Reich war es so, dass ein Erbe nur gültig war, wenn das Testament das Siegel von sieben verschiedenen Personen trug. Das ist das Erbe, das Jesus den Jüngern übergibt. Und das sind sieben Personen, die es noch einmal bestätigen, die dabei waren. Nun, das ist eine schöne Sache. Ne? Jesus bestätigt es auf vollkommene Weise, dass es stimmt, was hier geschehen ist. Nun, die Jünger sind also am See von Tiberias. Und das ist eine erste Stelle, über die wir stolpern dürften. Denn wie heißt denn der See von Tiberias sonst in den Evangelien? Genezareth. Ja, der heißt Genezareth. Warum wird er hier auf einmal See von Tiberias genannt? Von was spricht das? Das nimmt uns ja schon mit hinein in eine Geschichte. Ist doch kein Zufall. Warum See von Tiberias? Ach, das ist herrlich. Na? Tiberias, was ist Tiberias? Was ist Tiberias? Das ist eine Stadt. Was ist Tiberias für ein Name? An wen erinnert er? Das ist ein römischer Name, ganz genau, oder? Wir befinden uns in Israel und die Stadt trägt keinen jüdischen Namen, sondern einen römischen Namen. Aha, da wird man schon draufgestoßen, da stimmt doch was nicht. Oder da ist das Volk Gottes und die Stadt, um die es hier geht, oder? An der dieser See liegt, die trägt keinen jüdischen Namen, sondern einen römischen Namen. Wie kommt es denn dazu? Nun, Herodes Antipas war der Erbauer der Stadt Tiberias und die hat er erbaut zu Ehren des römischen Kaisers Tiberius. Deswegen der Name Tiberias. Und beim Bau dieser Stadt wurde der Friedhof eines Nachbardorfes von Hamat, der wurde überbaut und dadurch war klar für die Juden, diese Stadt ist in unseren Augen, ja, da ist ein Friedhof drunter unter dieser Stadt. Die ist unrein, das ist eine No-Go-Area, oder? Es war also eine tief römische Stadt. Als dann Jerusalem um 70 nach Christus zerstört wurde, in den Aufständen der Juden gegen die Römer, blieb natürlich Tiberias als Schwerpunkt römische Stadt, die wurde nicht zerstört. Ne? Tiberias blieb erhalten und das geistliche, religiöse Zentrum wechselte von Jerusalem nach Tiberias. Jetzt hatten die Juden natürlich ein Problem, weil die Stadt ja eigentlich unrein war und so wurde sie ein paar Jahrzehnte später, am Ende des zweiten Jahrhunderts, dann auch endgültig für rein erklärt. Ne? Und so fand in der Folge das geistliche, religiöse Leben der Juden nicht mehr in Jerusalem statt, sondern in Tiberias. Nun, als Johannes sein Johannesevangelium aufgeschrieben hat, welche Zeit ist das ungefähr? Ungefähr um 90 nach Christus. Was war also schon geschehen in Israel? Bitte? Es war schon zerstört, oder? Der Tempel war zerstört, Jerusalem war zerstört, Israel lag schon in Trümmern. Verstehen wir? Und jetzt nennt Johannes damit auch folglich diesen See nicht mehr See von Genezareth, sondern er war bekannt als der See bei der Stadt Tiberias. Das war das, wovon die Leute geredet haben. Damit konnten die Leute etwas anfangen. Aber für uns beinhaltet das eine sehr traurige Botschaft, denn was sehe ich da? Was ist mit Gottes Volk passiert? Ist nichts mehr übrig geblieben, nur noch ein kleiner Rest. Verstehen wir? Es kommt dann in den folgenden Jahren nochmal zu einem Aufstand gegen die Römer, den sie wieder verlieren um 135 in etwa nach Christus mit einer zweiten großen Deportationswelle und dann gab es keinen Staat Israel mehr. Ich sehe Gottes Volk unter fremden Mächten. Das ist eine furchtbare Sache. Oder das ist ein trauriger Punkt, den wir hier vor Augen gestellt bekommen. Und warum, muss ich mich fragen, oder? Da muss uns doch eine Frage kommen, warum ist das so? Warum steht Gottes Volk hier unter fremden Mächten? Warum? Das muss doch eine Frage sein, die uns dann kommt. Warum haben fremde Mächte so eine Macht über Gottes Volk bekommen? Weil sie nicht das gemacht haben, was Gott wollte. Und sie haben versucht, diese fremden Mächte abzuschütteln, oder? Mit eigener Kraft. Aber es hat am Ende nur wohin geführt? Ins Verderben, in die Katastrophe. Seht ihr, und da geht es uns doch manchmal ganz genauso. Bei uns sind es nicht die Römer, die über uns herrschen, aber es sind die Römer der Sünde. Und da steht Gottes Volk und vielleicht auch mein eigenes Leben immer wieder unter dem Einfluss, manchmal im Machtbereich dieser fremden Mächte, wo es nicht hingehört. Und dann mühe ich mich mit eigener Kraft vielleicht, diese Dinge abzuschütteln, aber es gelingt mir nicht. Weil es gibt nur einen Weg, frei zu werden. Nämlich welchen? Jesus, da muss ich hin. Oder er ist der Mann, der helfen kann. So heißt es in dem alten Lied, bei dem nie was verdorben. Er ist es, oder? Er ist der Mann, der fertig wird mit der Sünde, der Schuld meines Lebens. Er ist der Mann, der mich frei macht von der Herrschaft der fremden Mächte. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Und auch da, wo vielleicht in meinem Leben die Römer der Sünde wieder Einzug gehalten haben, da darf ich ganz neu Jesus die Dinge hinlegen, wo ich eigene Wege gegangen bin, sündige Wege, und ich darf erleben, er macht frei. Ist das nicht herrlich? Seht ihr, so finden wir uns also hier am Anfang dieses letzten Wunders in einer sehr traurigen Situation wieder. Und wir finden uns ausgerechnet wieder dort, wo auch der Anfang war, nämlich in Galiläa. Tiberias, diese Stadt, lag in Naphtali, und wenn wir uns zurückerinnern, Naphtali und Sebulon, über die gab es ja schon im Alten Testament eine Verheißung, oder? Nämlich, als was wurden die dort bezeichnet? Als das Land des Todesschattens. Jesaja, Kapitel 8. Oder? Als das Land des Todesschattens. Aber dann gab es diese Verheißung, dass mitten in diesem Land des Todesschattens was passieren wird? Da wird das Licht aufleuchten, oder? Dann wird Jesus geboren, genau in diese Gegend hinein. Dann geschieht das Wunder, dieses erste Wunder bei der Hochzeit zu Kana. Und wir haben gesehen, Kana liegt genau auf der Grenze zwischen Sebulon und Naphtali. Genau in dieses Gebiet hinein offenbart Jesus seine Herrlichkeit. Und auch hier noch ein letztes Mal, noch einmal mitten hinein in all diese Dunkelheit geht Jesus, um sich seinen Jüngern zu zeigen. Verstehen wir? Da wird auf einmal eine Verbindung zwischen Tiberias geschaffen, dieser Stadt, die unrein war, und Jesus Christus. Und ich merke, das ist es, was zusammengehört, oder? Jesus Christus geht dahin, wo es dunkel ist. Jesus Christus geht da hinein, wo die Unreinheit herrscht. Dafür ist Jesus da. Seht ihr, ist das nicht herrlich? Jesus nimmt die Sünder an, sage doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Seht ihr, das ist das, was ich hier erlebe. Im Bild vorgeschattet. Jesus geht dahin, wo die Dunkelheit am größten ist, um sein Licht leuchten zu lassen. Und das gilt auch für unser Leben und für die Dunkelheiten unseres Lebens. Gerade da will Jesus hinein. Und gerade da darf ich ihn hineinlassen. Und wenn das Licht der Welt in die Dunkelheit kommt, was passiert? Was passiert? Oh, dann muss die Dunkelheit verschwinden. herrlich, gell? Dann wird's hell. Und genau das ist es, was nun auch vorgeschattet wird in diesem wunderbaren Wunder. Hier befinden, also wir können heute Morgen nicht alle Details dieses Abschnitts machen, dafür fehlt uns die Zeit. Ne? Aber wir befinden uns also an diesem See von Tiberias. Wir sehen die Situation der Jünger. Damals schon herrschten die Römer über das Land. Gell? Damals schon waren die Jünger jetzt in einer doppelt schwierigen Situation. Sie haben einen Auftrag bekommen, wussten nicht, wie sie ihn erfüllen sollen. Jesus hat sie nach Kana gerufen und jetzt sitzen sie dort. Und sie sind allein. Jesus ist nicht da. Und was machen die Jünger jetzt? Auf was für eine Idee kommt der Simon Petrus, Vers 3? Ich gehe fischen. Ist das falsch oder richtig? Er macht das, was er am besten kann. Na, manche Ausleger gehen her und sagen, die hätten nicht fischen dürfen, das war falsch. Das ist interessant, Jesus füllt ihnen nachher ja die Netze. Wenn es falsch gewesen wäre, hätte Jesus ihnen die Netze nicht gefüllt. Was hätten sie denn sonst machen sollen, oder? Das heißt, was macht der Petrus? Er nutzt die Zeit, die er hat, mit dem, was er kann. Seht ihr, und das ist genau der Weg, wie Gott uns an unsere Berufung führt. Nicht, indem wir irgendwelche Gabentests machen, das ist völliger Blödsinn. Bei einem Gabentest kommen immer nur zwei Dinge raus. Entweder das, was ich hören will, oder das, was ich eh schon längst weiß. In der ganzen Bibel gibt es keinen Gabentest, aber ich erlebe in der Bibel immer eins, nämlich, dass die Leute einfach anfangen, das zu tun, was sie können, dass sie mit dem, was sie schon haben und wissen, Jesus anfangen zu dienen und auch ihren Alltag zu bestreiten. Oder da ist ein Paulus, der bekehrt sich und das Erste, was er macht, ist, dass er anfängt zu predigen, weil das konnte er ja. Und über diesen Beginn führt Jesus ihn weiter, bis er irgendwann an seine Berufung als Apostel kommt. Und nebenzu nutzt er die Zeit und arbeitet als Zeltmacher. Petrus macht hier nichts anderes, er geht fischen. Das ist das, was er konnte. Und von irgendwas müssen die Jünger ja auch leben. Also geht er fischen, die anderen kommen mit. Und was erleben sie nun in diesem Fischzug? Eine Pleite, eine totale Pleite. Und da erinnern wir uns dran, das gab es doch schon mal, nämlich wann? Bei der Berufung. Ganz am Anfang der Nachfolge steht ein Fischzug, Lukas Kapitel 5. Und ganz am Ende steht wieder ein Fischzug. Und ganz am Anfang bei dieser Pleite, die sie erlebt haben, ne, wir werden das noch sehen, da gibt es ein paar Parallelen, ne, ist ganz interessant, bei dieser Pleite, da erleben sie Gottes Macht, wie er ihnen die Netze füllt. Und am Ende sagt Jesus dem Petrus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Versteht? Das ist wie eine Erinnerung, was nun geschieht. Sie haben den Auftrag bekommen, Menschen zu fischen. Sie wissen nicht wie. Und sie fangen an, einfach wieder zu fischen. Christliche, Christus-zentrierte Erlebnispädagogik, oder? Jetzt beginnt Jesus mit ihnen zu arbeiten. Sie fangen die ganze Nacht nichts. Und jetzt kann man sich vorstellen, was ist das für ein Gefühl, wenn man so eine ganze Nacht für lau gearbeitet hat. Der Deutsche will ja bekanntlich immer das Maximum für den Minimum-Einsatz rausholen. Ne? Also wenn man so in die Arbeitswelt hineinschaut, die haben hier schon zum zweiten Mal für lau gearbeitet, eine ganze Nacht. Das ist kein schöner Zustand. Und da kann man sich vorstellen, oder? Jetzt kommt diese ganze Situation dazu, diese Unsicherheit, wie soll es überhaupt weitergehen? Ja, dann gehen wir halt jetzt erstmal fischen. Dann fischt man und was kriegt man? Nichts. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist keine schöne Stunde. Wenn man noch die alttestamentlichen Stellen dazu zieht, dann haben wir ein paar schöne Parallelen, die noch etwas deutlich machen. Na, da sehen wir beispielsweise, wie Gott genau das Thema des Fischzugs hernimmt, wenn er zum Beispiel das Gericht über Ägypten ankündigt und sagt, dass die Netze leer bleiben werden. Oder wir sehen auf der anderen Seite den Segen, den er ausdrückt, wenn wir in Hesekiel hineinschauen, wie die Netze der Fischer ständig voll sein werden. Aber sie haben nichts gefangen. Aber wir sind doch die ganze Zeit mit Jesus unterwegs gewesen. Sie fangen nichts. Und mitten hinein in diese Not, in diese Nacht, da heißt es, in jener Nacht, seht ihr, und es gibt diese Nächte im Leben der Gläubigen, wo nichts mehr zu gehen scheint, wo nichts mehr vorwärts, wo nichts zusammenläuft, wo alles verloren aussieht, wo ich nimmer weiß, wie es weitergehen soll. Was wird jetzt kommen? Seht ihr, diese Nächte im Leben der Gläubigen gibt's. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber jetzt passiert etwas Interessantes, Vers 4. Was steht hier? Was steht hier? Als aber, gell, jetzt kommen diese schönen Aber der Bibel, die dürfen wir uns immer anstreichen, ne? Weil unser Glaube ist ja am Ende ein Aberglaube. Ne? Wir glauben aber, trotzdem, trotz all dieser widrigen Umstände, oder? Da schaut alles aus, wie wenn sie von Gott verlassen sind, dort auf dem See, in jener Nacht. Sie fingen nichts, als aber schon der frühe Morgen anbrach. Was steht hier? Was steht? Jesus stand am Ufer. Da steht nicht, er kam zum Ufer. Er stand am Ufer. Und da muss ich davon ausgehen, sie erkennen ihn halt am Morgen. Vielleicht stand er schon viel länger da. Jesus sieht die Seinen auch in der Nacht. Ist das nicht herrlich? Das darf ich wissen. Auch in dem Auftrag, in dem Gott uns gegeben hat, das sehen wir wieder an den Fischzug, der vor uns liegt, diese Berufung hineinzugehen, hinauszugehen in die Welt, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und da gibt es so manche Nacht innerhalb dieses Auftrags. Und ich darf wissen, Jesus ist da. Er steht am Ufer und er sieht die Seinen. Seht ihr? Aber dass sich die Situation verändert, das beginnt erst am Morgen. Oder? Und dann erinnert das an den 46. Psalm, wo es über die Stadt Gottes heißt, Gott hilft ihr früh am Morgen. Ist das nicht herrlich? Seht ihr, es geht durch die Nächte, aber die Nacht nimmt auch ein Ende. Jesus ist da in den Nächten und er hilft zu seinem Zeitpunkt, früh am Morgen. Die Jünger wissen noch nicht, dass es Jesus ist, der dort steht. Aber Jesus weiß, dass es die Jünger sind, die dort auf dem See sich vergeblich mühen. Das ist herrlich, gell? Auch wenn wir nicht wissen, er weiß. Das ist wunderbar. Und was macht Jesus nun, Vers 5? Was macht er? Er fragt sie etwas. Na, was sagt er denn? Hey, ihr Profifischer da draußen, wie schaut's aus? Was sagt er? Kinder. Warum sagt er Kinder? Das sagt er übrigens nur an dieser Stelle. Warum sagt er Kinder? Der Johannes benutzt es dann später selber zweimal im Johannesbrief, im zweiten Kapitel, im ersten Brief. Warum sagt er Kinder? Was drückt er damit aus? Er ist der Vater. Verstehen wir? Und was hat er schon gesagt über den Vater? Na, wenn ein Kind ihn bittet um ein Brot, dann wird der Vater ihm keinen Stein geben. Seht ihr, wie ein liebender Vater und noch mehr. Verstehen wir, das ist ein vollkommener Vater. Man selber als Vater traut sich gar nicht darüber zum Reden, weil man weiß, wie oft man als Vater versagt hat, wie oft man eben nicht genau dieser Vater gewesen ist. Aber er ist ein vollkommener Vater. Ist das nicht herrlich? Da ist ein liebender Vater. Kinder, sagt er. Und was fragt er sie jetzt? Eine seltsame Frage. Aber ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus stellt immer wieder so seltsame Fragen. Was fragt er sie? Ja, habt ihr nicht etwas zu essen? Ach, Giuseppe, weiß er das denn nicht, dass die Netze leer sind? Warum fragt er dann? Warum fragt er? Weil er es von ihnen hören will, oder? Jesus geht genau an den Punkt, der schmerzt, oder? Verstehen wir, das sind die Jünger, die ganze Nacht auf dem See sich gemüht haben und da ist nicht ein Fisch in diesem Netz. Seht ihr, die sind nicht mal fähig, für sich selber zu sorgen und was dabei zu haben. Verstehen wir? Genauso ist es doch bei uns auch. Wir sind geistlich völlig unfähig, uns selbst zu versorgen. Ja, wie wollen wir dann etwas vor Gott bringen können? Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Wie wenn er etwas von ihnen zu essen haben wollte. Und er langt an den Punkt, der schmerzt. Und das macht Jesus in unserem Leben auch. Er langt genau an die Stelle, die schmerzt. Und jetzt ist es wichtig, dass wir was tun? Offen. Jawohl, dass wir einfach offen werden. Dass wir einfach ehrlich werden, dass wir es bekennen. Was sagen die Jünger? Nein. Mehr bringen sie nicht raus. Ne? Aber das ist klar. Nein, wir haben nichts zu essen. Die bekennen ihre ganze Not vor Jesus mit diesem einen Nein. Seht ihr, und genau das darf ich auch tun und das soll ich auch tun, dass ich meine Not, meine innere Leere, das, wo ich nichts zu bringen habe, dass ich es einfach Jesus hinlege. Und wenn wir an den Fischzug denken, was haben wir vielleicht evangelistisch uns gemüht und es war alles für die Katz. Na? Im Japanischen Muda, wer sich mal mit Lean Management auseinandergesetzt hat, der weiß das, für die Katz. Es war alles für die Katz. Es macht keinen Sinn. Aber dann darf ich Jesus genau diese Leere hinlegen. Na, wir singen so oft in dem Lied, Stern, auf den ich schaue, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und dann meinen wir doch immer noch etwas bringen zu müssen. Glauben wir jetzt, was wir da singen oder nicht? Seht ihr, die Jünger bekennen einfach ihre ganze Lehre. Nein. Nein, wir haben nichts. Und es ist so herrlich, gell, Jesus, denkt nur mal an den Mann am Teich Bethesda, den fragt Jesus, willst du gesund werden? Ja, was für eine Frage. Ne? Aber was will er hören? Er will ein Bekenntnis haben, oder? Und denken wir mal bei Adam und Eva, da fragt er auch. Und da kommt das Bekenntnis nicht. Oder denken wir an den Kain, da kommt es dann später bei Adam und Eva, da kommt es auch nicht beim Kain. Verstehen wir? Denken wir nochmal an den letzten Sonntag zurück, oder? Da habe ich es den Kindern erklärt, damit Gott meine Schuld wegnehmen kann, muss ich sie hinlegen, bekennen. Seht ihr, damit Gott die Leere füllen kann, muss ich sie ihm hinlegen. Gebet heißt pros euchomai im Griechischen, oder? Das heißt, ich bewege mich auf jemand zu. Pros ist, die Vorsehe bedeutet, ich bewege mich zu auf etwas. Und der zweite Teil bedeutet so viel wie bitten, oder? Ich komme mit leeren Händen zu Jesus. Das ist Gebet. Ich lasse Jesus hinein in die Leere und Bedürftigkeit meines Lebens. Da brauche ich gar nicht mehr viele Worte machen. Die Jünger sagen nur noch, nein. Die legen es hin. Und jetzt kommt was Interessantes. Was sagt Jesus ihnen? Er gibt Tipps, wie man bei einem Profifischer. Ja, der Petrus war ja ausgebildeter Fischer sozusagen. Gell? Jesus war das definitiv nicht. Er war eher Zimmermann. Was ist der Punkt? Warum funktioniert es jetzt? Jawohl, weil dann Gottes Wort zugrunde liegt. Seht ihr, und da, wo ich mich stelle auf das, was Jesus mir als sein Wort gegeben hat, da werde ich auch erleben, wie er handelt. Werft die Netze auf der rechten Seite aus. Und jetzt kommt ein entscheidender Unterschied zu Lukas 5 oder zum ersten Fischzug. Was macht der Petrus beim ersten Fischzug, als Jesus das sagt? Das kommt am Schluss, sehr gut. Wir haben doch die ganze Nacht gefischt, das bringt doch gar nichts, jetzt nochmal da raus zum Fahren und die Netze raus zum Werfen. Der widerspricht Jesus. Aber an dieser Stelle widerspricht der Petrus. Was zeigt mir das über den Petrus? Was ist mit ihm passiert? Was für eine Veränderung. Der ist zerbrochen. Super, dankeschön. Da ist ein Mann, der ist zerbrochen. Der Petrus hat doch erkannt, was er kann in der Nacht, als Jesus verraten wurde, nämlich nichts. Jetzt ist ein zerbrochener Mensch, aber das ist das Wunderbare, da wo Gott mich in den Zerbruch führt, da wird mein Leben fruchtbar. Denk mir nur an die Brote, die fünf Brote und die zwei Fische, mit denen Jesus die 5000 speist. Die Brote müssen gebrochen werden, damit sie zur Speise für viele werden. So muss mein Leben auch zerbrochen werden. Ich muss mit mir selbst ans Ende kommen. Dass ich aufhöre, Gott zu widersprechen. Und einfach lerne zu tun, was er sagt. Nun, die Jünger tun's. Mache ich das auch? Folge ich Jesus oder fange ich an, über den Bibelstellen, die ich lese, mit Jesus zu drechseln? Na, wir haben es gestern gelesen in der Andacht von William MacDonald, oder? Da war das Bild von der Drechselbank, das er verwendet hat, wo man dann das Holz bearbeitet. Und so drechseln manche die Bibelstellen sich zurecht, bis sie ihnen in ihr Leben passen. Oder bin ich bereit, einfach zu tun, was Gott mir sagt? Seht ihr, das Krasse ist, wenn ich anfange, einfach im Glauben und Vertrauen auf Gottes Wort zu tun, was er mir sagt, was werde ich erleben? Was erleben die Jünger? Bitte? Erfolg! Die erleben ein Wunder! Und genau das werden wir auch erleben, wo wir hingehen und einfach auf Gottes Wort vertrauen und die Dinge tun, die er uns zeigt. Da bin ich vielleicht selber an der Grenze, dass ich sage, ich kann das nicht. Aber Jesus lebt ja in mir. Oder? Damit kann ich es. Ich kann vorwärts gehen, ich kann die Dinge tun und ich werde erleben, wie Jesus Wunder tut, auch in meinem Leben. Jetzt gehen wir wieder zum Fischzug. Es gibt ja einen großen Fischzug, an dem wir auch beteiligt sind, oder? Am Ende geht es ja nicht darum, Fische aus dem See zu fischen. Auch das darf man tun, Max, gell? Ist auch ein schönes Hobby. Der Unterschied zwischen dir und dem Petrus ist der, du hast einen Köder, oder? Petrus fischt mit einem Netz, gell? Das ist der Punkt, oder? Evangelisation ist keine Köderfischerei. Das Netz ist das Wort Gottes, das wir auswerfen. Und jetzt dürfen wir es einfach auswerfen. Und vielleicht gibt es Nächte, in denen wir meinen, nichts zu fangen. Und dann machen wir uns Gedanken, was wir an unseren Evangelisationsmethoden verfeinern können und verbessern können. Aber dann darf ich einfach meine Lehre Jesus hinbringen und darf auf ihn vertrauen. Oder dann machen wir den Bus und auf einmal kommen über 100 Leute an diesen Bus. Das hätte vorher keiner für möglich gehalten, oder? Seht ihr, was Jesus jetzt draus macht, ist seine Sache. Wir haben das Netz ausgeworfen. Lasst uns einfach genau das tun. Auf sein Wort hin vertrauen und vorwärts gehen. Die Dinge tun, die er uns zeigt. Vielleicht fühlen wir uns zu schwach, zu unfähig. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Das hat er versprochen. Es wird tun, wozu er es gesandt hat. Und das tut er auch heute noch, auch in Marktoberdorf. Die Jünger werfen aus und das Netz füllt sich. Und daraufhin erkennt wer den Herrn Jesus? Wer erkennt ihn? Johannes. Der Johannes erkennt ihn. Der Johannes wird aber nicht als Johannes bezeichnet, sondern, jawohl, als jener Jünger, den Jesus liebte, oder? Der Johannes hat es ja selber von sich geschrieben, oder? Das heißt, warum schreibt, bezeichnet er sich als der Jünger, den Jesus liebte? War ja ein Sonderfall unter den Zwölfen.
Er hat so gespürt, dass er sagt, dass Jesus mich liebt.
Jawohl, liebt er dich auch?
Ja.
Ja, natürlich, kannst du auch sagen von dir, du bist der Jünger, den Jesus liebt, Giuseppe. Natürlich, das dürfen wir alle sagen, oder? Der Johannes kann das von sich selber sagen, weil er wusste, Jesus liebt mich. Verstehen wir? Und diese Liebe ist es, die Jesus auch als erstes erkennt. Oder? Das ist genau der Punkt. Da, wo ich hineingestellt bin, gewurzelt bin in der Liebe Jesu, da erkenne ich ihn. Auch hinter den Dingen, die vielleicht manchmal schwierig sind in meinem Leben. Aber da begreife ich, es ist der Herr. Als allererstes.
Er schreibt ja nicht, ich liebe Jesus, sondern Jesus
liebt mich. Ganz genau. Okay? Herrlich. Seht ihr, die Liebe erkennt Jesus zuerst. Und dann sagt er das dem Petrus. Und was macht jetzt der Petrus? Was macht der Petrus? Auch der geht ab, und zwar wie? Aber wie immer, ne? das gefällt, der ist so ein richtig impulsiver Mensch, der Petrus, gell? Was macht der Petrus an der Stelle? Auch rein ins Wasser und hin zu Jesus. Und jetzt denken wir nochmal an die Nacht, in der Jesus verraten wurde und wo der Petrus auch sich so schändlich verhalten hat. Oder was war das Problem? Als Jesus verhaftet wurde von den Soldaten, ist der Petrus ihm ja nachgegangen. Aber da steht ein Zusatzwort im Lukas-Evangelium. Und er folgte ihm von Ferne. Der hat so ein bisschen Abstand gehalten. Und manchmal machen wir das genauso in unserem Leben. Da halten wir so einen gewissen Abstand zu Jesus, weil jetzt könnte es kritisch werden, wenn man erkennt, dass ich zu ihm gehöre. Und über diesen Abstand halten zu Jesus schlittert der Petrus in das totale Versagen hinein, wo er Jesus dreimal verleugnet, wo er schwört und flucht, ich kenne den nicht. Und dann kommen die bitteren Tränen, als Jesus sich umdreht und ihn ansieht im Lukas-Evangelium. Und Petrus rennt raus und weint bitterlich. Und es gab keine Möglichkeit mehr, das in Ordnung zu bringen, oder? Jesus wurde abgeführt und ans Kreuz genagelt. Petrus musste mit dieser Schuld dastehen. Und dann kommt der Ostermorgen. Und es gibt nur einen Jünger der Zwölf, dem Jesus persönlich begegnet, nämlich welchem? Dem Petrus, nicht dem Johannes. Er begegnet dem Petrus. Was er mit ihm geredet hat, weiß ich nicht. Ich stelle es mir immer vor wie bei der Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Gell, das bleibt seelsorgerliches Geheimnis. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus dem Petrus klar gemacht hat, er war ja zerbrochen über seinem eigenen Versagen, seiner eigenen Schuld, dass Jesus ihm klar macht, Petrus, genau dafür bin ich gekommen. Und dann entsteht diese Liebe, die den Petrus bindet an Jesus. Oder wie es ihm so schön heißt, im hohen Lied der Liebe, zieh mich dir nach, so laufen wir. Seht ihr, genau das passiert jetzt, das erlebe ich beim Petrus, wie er völlig gefangen ist von dieser Liebe, mit der Jesus ihn aufgefangen hat. Und als Jesus nun am Ufer steht und er begreift, das ist Jesus, da springt er ins Wasser, weil er nur noch eins sein will, ganz nah bei Jesus. Das hat er begriffen. Da muss ich sein, einfach gar ich, an mir und meinem Wesen, hat es Paul Gerhardt mal ausgedrückt, ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Das hat der Petrus begriffen. Und so hängt er sich jetzt ganz an Jesus. Seht ihr, das darf ich auch tun. In diesem Fischzug, in den wir gestellt sind. An mir liegt es nicht. Es ist er. Von ihm her leben wir. Von ihm sind wir abhängig. Ihn brauchen wir. Und so kommen sie nun an Land. Und wir gehen auch an Land. Und als sie an Land kommen, erleben sie etwas Sonderbares. Es ist schon alles hergerichtet. Jesus braucht sie gar nicht. Es gibt nur eine Stelle, wo Jesus einmal sagt, dass er jemanden braucht. Nämlich wen? Das ist der Esel auf dem Ritt nach Jerusalem. Da heißt es, der Herr bedarf seiner. Über einen Menschen sagt das die Bibel nie. Jesus braucht uns gar nicht. Und eigentlich machen wir es nur kompliziert. Oder? Das ist wie wenn ein kleines Kind mir helfen will beim Ausräumen der Spülmaschine. Das ist nett, aber nicht hilfreich. Ne? Dann kommt das Alter, wo es hilfreich wäre, aber da wollen sie es nicht mehr machen. Ne? Das ist die Challenge. Wie kriegt man den Bogen? Verstehen wir? Das Schöne ist, Jesus braucht uns eigentlich gar nicht. Aber er nimmt uns doch mit hinein. Ist das nicht herrlich? Habe ich dafür jemals gedankt? Seht ihr doch, Herr Jesus könnte ohne uns viel besser wahrscheinlich Menschen gewinnen, wie er es durch uns tun kann. Wie oft sind wir Christen vielleicht das Problem sogar, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der gesagt hat, das größte Problem, dass ich zum Glauben nicht gekommen bin, war meine eigene Mutter. Das war ein Schock. Verstehen wir? Gell? Sowas kann es geben. Und dann ist es wunderbar, dass Jesus uns trotz unserer Unfähigkeit damit hineinnimmt. Wo ich all mein Versagen, da ist man als Zeuge Christi in diese Welt gestellt und erkennt so viele Stellen, wo man versagt hat, ob es in der Familie ist, ob es in der Arbeit ist, ob es bei den Nachbarn ist. Aber Jesus ist größer. Ist das nicht herrlich? Und da darf ich mich draufstellen, darf ich mich freuen, Herr Jesus, dass ich trotzdem teilhaben darf an diesem gewaltigen Werk. Als der Petrus jetzt das Netz herzieht, erlebt er etwas Sonderbares. Nämlich was? Vers 11. Und damit schließen wir. Das Netz war voll. Voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, das heißt, diese 153, was drückt die zunächst einmal aus? Es sind? Das ist übervoll. Versteht? Die Unfähigkeit der Jünger hat Jesus nicht gehindert daran, das Netz voll zu machen. Und diese Zahl ist abgezählt. 153. Jesus weiß um jeden Fisch, der in diesem Netz sein sollte. Und dann schreibt der Apostel Paulus später im Kapitel 11 des Römerbriefes, oder? Wenn wir das einmal aufschlagen wollen, dann schreibt er dort, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Seht ihr? Und auch wenn wir nicht die besten Fischersgehilfen für Jesus sind, am Ende wird die Vollzahl eingegangen sein. Ist das nicht herrlich? Und ich darf teilhaben an diesem Werk. Jesus kommt ans Ziel bei dem großen Fischzug, in den er uns sendet. Die Jünger damals wie uns heute. Wir dürfen teilhaben, dabei vertrauen auf seine Kraft und dürfen erleben, wie er Wunder tut. Seht ihr? Und genau das drückt die Zahl 153 noch in anderer Weise aus. Wir haben es ja schon gesehen, das ist 9 mal 17, ne? 153. Diese 9 Wunder, 17 mal das Zeichen, die Wunder erwähnt und die 9 und die 17 haben in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung, die genau dieses Vollmaß unterstreicht. Wenn wir die 17 in der Bibel studieren, stellen wir fest, das ist die Zahl geistlicher Vollendung. Und die 9 hat in der Bibel mit was zu tun? Mit Frucht. Das sind 9 Früchte des Heiligen Geistes. Da ist es Jesus, der um die 9. Stunde stirbt. Und was passiert durch seinen Tod? Was hat er selber vorausgesagt? Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, auf das es Frucht bringt. Und genau das hat Jesaja in Kapitel 53, Vers 10 schon vorausgesagt gehabt, dass er in seinem Tod Samen haben wird. 9 ist in der Bibel immer wieder verbunden mit Frucht. Und ich sehe, wie Gott die Frucht zur Vollendung bringt. Davon spricht die 153, das Vollmaß wird eingehen am Ende. Und das Netz, und das ist herrlich, das zerreißt nicht. Das ist auch ein Unterschied zum ersten Fischzug. Warum zerreißt das Netz jetzt nicht mehr? Was ist der Unterschied zum ersten Fischzug? Was liegt zwischen dem ersten und dem zweiten Fischzug? Die eigene Kraft, was noch? Was liegt zwischen dem ersten und dem zweiten Fischzug? Beim ersten Fischzug war es ja auch, dass sie... Die Auferstehung Jesu. Jetzt hat was Neues begonnen, oder? Und das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft, schreibt der Apostel Paulus später im 1. Korintherbrief, oder? Deswegen zerreißt das Netz nicht mehr. Das Gesetz, das konnte niemanden zur Vollkommenheit bringen. Das ist zerrissen. Das Gesetz konnte mir nur meine Sündhaftigkeit aufzeigen, aber es konnte mich nicht retten. Aber jetzt ist was Neues da und das kann die Menschen herausziehen, wie dieses Netz in ein neues, ewiges Leben. Seht ihr, und so darf dieser Abschlusstext im 21. Kapitel des Johannesevangeliums uns eine Ermutigung werden für unseren großen Fischzug. So wie die Jünger sind wir in denselben gestellt. Und so wie sie stehen wir vielleicht vor einer Aufgabe, wo wir nicht wissen, wie wir sie bewältigen sollen. Aber so wie die Jünger haben wir Jesus und sein Wort, auf das wir unser Vertrauen setzen dürfen. Und im Vertrauen darauf dürfen wir die Netze, das Wort Gottes, einfach auswerfen und werden erleben. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Amen. Herr Jesus, da danken wir dir für dein wunderbares Wort und dass du mit uns gehst in diesen Fischzug, in den du uns gerufen hast. Dass es am Ende deine Sache ist, die Netze zu füllen und nicht unsere. Und danke, dass du das tun wirst und dass wir das auch hier erleben dürfen. Amen.